ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Der geht mit der ersten Frage. Name geht ja los.
Christoph Dittrich.
Geburtstag.
15. April 1966.
Geburtsort.
Dresden.
Profession.
Musiker und Generalintendant.
Was treibt Sie an?
Mich treibt an eine große Neugier auf die Welt, Begegnung mit tollen Menschen und ich glaube auch die Liebe zur Kunst.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich fühle mich zu Hause, wo meine Familie ist. Ich lebe gern in Sachsen. Das ist eine ganz reiche kulturelle Tradition, die sich dort findet. Und es gibt eine vielfältige Landschaft. Sowas kann ich als Heimat empfinden.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Oh, das ist fast täglich etwas Neues. Das ist ein Grundnahrungsmittel für mich, aber Johann Sebastian Bach berührt mich immer. Und vielleicht auch die Aufführung von Mahlers Auferstehungssinfonie mit unserer Robert-Schumann-Philharmonie klingt immer noch in mir nach.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ich habe gerade Lichtspiel von Daniel Kehlmann zu Ende gelesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag den Autor. Die Eskalation von Diktaturen in einzelnen Lebenswegen hat er ganz großartig eingefangen. Man spürt viele Warnungen für das Heute. Und jetzt bin ich gerade beim Narrenschiff von Christoph Hein.
Letzte Frage hier im Steckbrief. Wie beginnt der Tag?
Das ist anstrengend für mich. Ich versuche immer möglichst direkt den Weg zu meiner Kaffeemaschine zu finden und dann allmählich Struktur und Überlegung in den Tag reinzubringen.
Wie beginnt Ihr Tag mit Kaffee? Das habe ich schon oft gehört, aber den Weg zur Kaffeemaschine zu finden ist natürlich viel anschaulicher. Was gibt es da für potenzielle Hindernisse in Ihrer Wohnung?
Eigentlich gar nicht. Es ist einfach das Munterwerden, das muss ich noch weiter üben, obwohl ich schon 60 Jahre alt bin.
Mein größtes Hindernis bin ich selbst, weil mein Ratgeber schreiben.
Wäre eine Option.
Was ist das für eine Kaffeemaschine? Ganz intime Frage, ist so als würde ich Sie nach Ihrem Auto fragen.
Ja, das ist so ein Automat, wie man ihn heute an vielen Stellen findet. Ich finde das wunderbar, weil man dort ganz unterschiedliche Stärken machen kann. Und ich finde es auch sehr, sehr bekömmlich. Ein Schluck Milch mit dran an den Kaffee und dann ist das ein richtig guter Start.
Und nächste Woche das Festival Theater der Welt. Über Olympiabewerbungen haben Sie für Chemnitz wahrscheinlich auch schon nachgedacht, überlegt.
Naja, das wollte ja Leipzig 2006 gern haben. Das hat damals nicht so richtig geklappt. Klar wäre das toll, auch mal ein schickes Sportevent zu holen. Unsere Basketballer in Chemnitz in der Klasse, die Niners.
Absolut.
Vielleicht können wir uns als Theater dort auch einbringen. Basketballkorb als Bühne.
Aber erstmal Festival Theater der Welt, darüber sprechen wir noch. Es scheint einen erheblichen Hunger auf Welt zu geben in Chemnitz.
Ja, ich glaube, das ist so und die Kulturhauptstadt Europas letztes Jahr hat das, glaube ich, noch einmal so richtig offengelegt und hat es natürlich auch weiter herausgebildet. Wir hatten so viele wunderbare Veranstaltungen, wo viele Menschen vielleicht doch erstmal geschaut haben, was ist denn das jetzt eigentlich? Werden wir jetzt hier überspült oder welcher UFO landet hier? Und dann ist wirklich eine große Neugier zu verzeichnen gewesen und davon profitieren wir jetzt irrsinnig beim Festival Theater der Welt. 60% der Karten sind schon verkauft. Wir haben viele Vorbereitungsveranstaltungen, die regelmäßig rappelvoll sind. Und die Menschen interessieren sich für Figurentheater aus Indonesien genauso wie für ukrainische zeitgenössische Literatur umgesetzt oder auch Stücke aus Afrika oder Südamerika.
Und was sind das für Vorbereitungsveranstaltungen, die Sie schon haben?
Nun, wir hatten ganz bewusst gewissermaßen mit dem Closing der Kulturhauptstadt, was ja auch so ein Vorgang war, dass das abschließt, das als Trampolinsprung genommen für Veranstaltungen, die den Übertrag gleich auf das Erbe der Kulturhauptstadt, auf das Festival bringen sollten und haben sofort damit angefangen, mindestens einmal im Monat. Wir nannten das Einblicke ins Festival und dort haben wir die Kuratorinnen und Kuratoren vorgestellt. Wir haben Autoren von ersten schon publizierten Stücken vorgestellt. und natürlich auch Einblicke in die Machart, wie gelingt es eigentlich, 33 Gastspiele in 18 Tagen aus der ganzen Welt in die Stadt zu holen. Und das hat eine riesenhafte Neugier ausgelöst, dabei zu sein, sich vorzubereiten. Sofort ging der Verkauf von Festivalpässen los. Da war das Programm noch gar nicht bekannt. Also das hat wirklich gefruchtet, bereits Kontakt herzustellen, bevor es eigentlich startet.
Und mein Bild ist ja auch, dass Sie so eine wirklich eine richtige Basis an Freiwilligen da haben, an den Volunteers, die Sie also eben noch in der Kulturhauptstadt waren, die am Start, und jetzt konnten Sie die auch wieder mobilisieren für Theater der Welt?
Ja, das ist ein wirkliches Geschenk. Die Kulturhauptstadt GmbH, die ja auch Theater der Welt organisatorisch mit veranstaltet, das ist eine organisatorische Kooperation, kann zurückgreifen auf diesen Stamm von über 1000 Volunteers, die sich dort im letzten Jahr gefunden haben und die eine solche Freude und Begeisterung am Dabeisein, am Mittun, am Unterstützen haben, dass das uns jetzt auch für Theater der Welt sehr hilft und wieder das Dabeisein für diese Menschen ein Wert ist, der dann auch in der Betreuung von Künstlerinnen und Künstlern, im Wege zeigen und natürlich auch im coolen Stadtgespräch einfach vorhanden ist.
Das heißt, man kann sich dran gewöhnen an diesen kulturellen Ausnahmezustand. Und Sie hatten die Idee, Christoph Dittrich.
Für die Kulturhauptstadt, ja, die Kulturhauptstadtbewegung gibt es ja schon seit den 50er Jahren. Melina Mercouri hat das damals erfunden.
Und, schöne sachliche Antwort erstmal, ja.
Naja, weil erfunden habe ich es nicht, ne? Und es ging aber darum, Deutschland ist turnusmäßig wieder dran gewesen mit der Bewerbung und ich bekam seinerzeit 2015 eben mit, dass Dresden sich sehr intensiv vorbereitete. Und auch Leipzig dachte darüber nach und das war für mich irgendwie so ein Schlüsselmoment, wo ich dann dachte, also wenn es in Sachsen eine Stadt gibt, die das richtige Volumen hat, die richtige Historie hat, die das auch braucht, dann ist es eigentlich Chemnitz.
Und, die auch die richtigen Sorgen hat.
So ist das. Ich nenne sowas häufig so ein bisschen Fallhöhe. Ne? Mhm. Und das ist ja für das Gelingen eines Events was ganz Wichtiges, dass es eine Fallhöhe gibt. Und mit diesem Bewusstsein, mit dieser Überzeugung war ich damals zu Barbara Ludwig gegangen, der Oberbürgermeisterin. Ich weiß das noch wie heute, weil wir hatten einen Termin über irgendwelche Dinge gesprochen, die anberaumt worden waren, Veranstaltungen, und sah, ich weiß, Sie haben keine Zeit, aber ich komme mal mit Sie im Büro und würde Ihnen auf dem Weg dahin gern mal was erzählen. Und sie guckte mich groß an und sagt, naja, was muss man denn da machen? Also, und dann trafen wir uns wieder, holten noch andere Leute dazu, die sich
ganz
da...
Ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, wo sind Sie da lang gegangen mit ihr?
Das war innerhalb des Rathauses.
So, also so die langen Gänge lang und da haben Sie angefangen.
Ja, wir haben ja ein sehr schönes Rathaus in Chemnitz, sind von einem Beratungsraum zu Ihrem Büro gelaufen.
Waren Sie ein bisschen aufgeregt dabei?
Na, ich war neugierig auf die Reaktion. Bei Barbara Ludwig nicht, aber in den anderen Zirkeln trat dann etwas ein, was ich für Chemnitz befürchtete, dass die Frage aufkam, was passiert denn, wenn wir den Titel nicht bekommen? Mhm. Die Angst vor dem Scheitern war größer als die Sehnsucht nach dem Erfolg. Und genau das ist das, was mich motiviert hatte, diesen Vorschlag zu unterbreiten, weil ich das Gefühl hatte, es gibt so unglaublich gute Potenziale und sie werden in einer entweder Bescheidenheit oder auch Minderwertigkeitskomplex nennbaren Psyche viel zu wenig präsentiert. Und ich glaube, dass der Erfolg das gezeigt hat, dass das eine ganz gute Idee war. Das macht mich ein bisschen stolz.
Ich muss es beschreiben, weil Sie gucken dabei so, haben mich jetzt gar nicht angeguckt an der Stelle, sondern haben so auf den Tisch so vor sich hingeguckt und so gelächelt, so von wegen, ich glaube, dass das eine ganz gute Idee war. Hatten Sie keine Loyalitätskonflikte mit der Stadt, in der Sie geboren wurden, dass Sie gesagt haben, das holen wir uns hier nach Chemnitz?
Ehrlich gesagt gar keine, weil Dresden hat sich ja auch beworben, es hat sich auch Zittau beworben und ich erinnere mich an einen Abend in Brüssel 2019, als dort in der die sächsische Vertretung ihre Bewerberstätte präsentierte, also Deutschland sogar die Bewerberstätte präsentierte, und dann waren drei Städte aus Sachsen da, die dort jeweils eine halbe Stunde etwas produzierten mit Kunst, mit Beschreibung. Da dachte ich, wow, was ist das eigentlich für eine Gegend, aus der du kommst, die einfach mal dreimal Potenziale hat, das hier so anzubieten. Und wissen Sie, ich glaube, Dresden ist ja eine Stadt, die kulturell ohnehin sehr, sehr reich beschenkt ist. Und hier komme ich nochmal zurück auf die Fallhöhe. Die war in Chemnitz besser und wichtiger. Also meine heutige Heimat. Ich glaube, auch die Dresdnerinnen und Dresdner empfinden das heute so, dass das eine gute Entscheidung war.
Und ein paar sind ja auch während der Kulturhauptstadt während des letzten Jahres mal rübergefahren nach Chemnitz, nehme ich an. Wie verändert ist die Stadt nach dem Kulturhauptstadtjahr? Das wird ja einerseits noch nachgeforscht gerade, es ist also evaluiert, wird es gerade, was es gebracht hat. Aber wie ist Ihr Gefühl? Chemnitz ist nicht mehr ungesehen.
Chemnitz ist nicht mehr ungesehen, das spielt ja auch an auf das Motto, was drüber stand, Sie se ansehen, also spielte mit dem C für Chemnitz, aber auch finde Sie das bisher Unbekannte, das Ungesehene, das war das Motto und ich glaube, man müsste es heute neu stricken. Chemnitz ist nicht mehr unbekannt, das ist auf der Landkarte, aber ich würde die Frage trotzdem ein bisschen erweitern, denn es ist nicht nur dieses Jahr gewesen von Januar bis November, was die Kulturhauptstadt repräsentiert hat. Ich nenne das wirklich eine Kulturhauptstadtbewegung. Eigentlich ab 2016, nachdem sich das, was ich mit Barbara Ludwig da so begonnen hatte, in der Stadt formierte, gab es einen Veränderungsprozess. Und schon allein dieser Vorgang, als wir diese Beschlüsse gemacht hatten, die Bewerbungsrunde und gewissermaßen das erste Mal vor Dresden landeten, also gewissermaßen Gewinner waren, dieses Gefühl, als Erster über die Ziellinie gehen zu können, ich glaube, das hat schon etwas gemacht, 2018, dann 2020 und so ist es immer weitergegangen. Also die Jahre haben gewirkt. Ein Selbstbewusstsein haben die erzeugt und natürlich auch ganz praktisch und zitierfähig Investitionen, nachwirkende Kulturevents, glaube ich, sehr, sehr wirkungsvoll.
Nun unterstelle ich aber, wenn Sie das sagen, unterstelle ich natürlich eine gewisse Befangenheit und ich weiß nicht, wie sehr Sie, also wie viel Sie von der Stadt sehen, also wie Sie leben, also wo Ihre Kaffeemaschine in Chemnitz steht, also wie viel Kontakt Sie so über Ihre Blasen hinaus in die Stadt haben.
Ja, ich glaube, das ist etwas ganz Normales, dass jeder Mensch einen gewissen Zirkel hat, den er tatsächlich persönlich wahrnehmen kann. Aber das Kulturhauptstadtjahr habe ich ja neben unseren eigenen Produktionen, Beiträgen auch versucht, ganz intensiv zu nutzen. Sag, du musst es jetzt mal zulassen, die ganzen Dinge, die über die Jahre vorbereitet worden sind, zu sehen und wahrzunehmen. Und das reicht ja von dem riesigen 3000-Garagen-Projekt.
Ich dachte sofort, ob sie auch irgendwo da zwischen den Garagen rumgestreunt sind.
Ja, auf jeden Fall. Und was also ganz basale, auch soziokulturelle Ansprüche hat, das habe ich mir schon sehr genau angesehen. Und selbstverständlich sind wir mit dem Theater dort auch immer reingegangen. Unser Projekt, was sich mit den Garagen beschäftigte, ist immer ausverkauft gewesen. Es spielte in einer Garage drin mit einem anschließenden Happening. Und ich glaube, da hat man schon einen sehr guten Überblick bekommen. Natürlich gibt es nie 100% geschlossene Meinung in einer Stadt. Das wäre ja auch seltsam. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen wirklich davon profitiert haben und das auch so verbalisieren würden.
Und durch Ihren Beruf sind Sie ja einfach auch in verschiedenen Milieus unterwegs. Also im Stadtrat in Chemnitz begegnen Sie wahrscheinlich auch ganz verschiedenen Wirklichkeiten, stelle ich mir vor. Sie haben zwei AfD-Fraktionen in Chemnitz mit zusammen 15 Sitzen. Sie haben drei Pro-Chemnitz-Freie Sachsen, 8 BSW, CDU und FDP haben eine Fraktionsgemeinschaft, was auch eine besondere Konstellation ist, dazu ein SPD-Oberbürgermeister. Also da müssen Ihnen ja wirklich sehr unterschiedliche Wirklichkeiten begegnen. Das stelle ich mir ziemlich spannend vor.
Ja, ich würde das wirklich als einen integralen Arbeitsbestandteil eines heutigen Theaterleiters, einer Theaterleiterin sehen, eines Intendanten, sich in die Breite der Wahrnehmung der Stadt hineinzubegeben und natürlich auch in die unterschiedlichen politischen Sphären. Wenn man dort auf Augenhöhe mit dem Selbstanspruch hineingeht, ein Medium zu sein, das Wirkung erzielt, dann muss man dort definitiv im Kontakt sein, Dinge verstehen und sie natürlich auch weitertragen. Dort geht der Beruf weit über das hinaus, was Bühnentätigkeit und die Planung dafür bedeutet. Das ist mir auch wichtig, das wirkt in beide Richtungen. Man möchte dort die Kunst, die Kultur hineintragen, sie vertreten wissen, sie erläutern, sie zur Wertschätzung bringen und man nimmt natürlich auch die Belange der Stadt mit wieder zurück, die man dann identifizieren kann als erfunden und oberflächlich oder auch als tatsächlich wirkungstief, wie es zurzeit vielleicht die Finanznöte sind.
Insofern sind Sie einfach auch also neben dem Intendanten, neben dem Künstler, neben dem Wirtschaftsmann, hochqualifizierter Buchhaltungskapriolenkünste sind vermutlich in der jetzigen Situation bei Ihnen nötig, sind Sie eben auch Kulturpolitiker. Und da die Frage auf den Kopf zu, nach den Debatten, die wir jetzt im Frühjahr in Chemnitz hatten mit SPD-Stadtrat Detlef Müller, reden Sie erstmal nicht mehr?
Doch, ich rede auf jeden Fall mit ihm und wir haben auch einen sehr angenehmen Kontakt. Wissen Sie, ich habe mit ihm bei vielen Demonstrationen hinter dem gleichen Plakat gestanden, gerade auch 2018, als es diese rechtsradikalen Umtriebe in der Stadt gab. Ein ganz aufrechter Mann. Ich glaube, da sind unüberlegte Dinge passiert.
Müssen wir ganz kurz erläutern.
Ja, erläutern. Es gab einen Vorschlag, weil unser Schauspielhaus saniert werden muss, dass die Sanierung zu teuer ist, dass man sich übernehmen würde und dass die Sparten irgendwie im Opernhaus konzentriert würden. Und dahinter stand natürlich sofort im Theater selbst, in der Öffentlichkeit, die Angst, dass mit dieser Verringerung der Spielstätten auch gewissermaßen das Theater halbiert wird. Dieser Vorschlag ist ausgeräumt, diese Sorge ist ausgeräumt. Es ist klargelegt worden von Detlef Müller und seinen Kolleginnen und Kollegen, dass es tatsächlich eine wirtschaftliche Sorge war, die Antrieb war, dass man das Theater nicht in Frage stellt. Und die breite öffentliche Reaktion, die hat ja ein Bekenntnis auch hergestellt für das Theater, die trägt ganz wunderbar. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich bin mit Detlef Müller in einem sehr guten Kontakt.
Und was denken Sie, was wird nach der letzten Stadtratentscheidung zum Schauspielhaus? Wird es ein Neubau, wird es eine Sanierung?
Ich gehe davon aus, dass es perspektivisch doch um einen Neubau gehen wird. Denn die Geschichte ein bisschen auszubreiten. Eigentlich war 2017, 18 schon klar, dass es innerstädtisch einen Schauspielhausneubau geben soll. Das sollte nicht nur fürs Theater gut sein, sondern auch städtebaulich für die gesamte Stadt. Leider ist das aus finanziellen Gründen zerstoben und dann begann ja erst die Alternativensuche. Und so funktioniert manchmal öffentliche Meinungsfindung. Jetzt haben wir zwar immer noch nicht genug Geld, aber wir sind zurück im Stadtzentrum. Das ist das, was jetzt alle Verantwortungsträger, Meinungsträger zu vereinen scheint, dass es in der Innenstadt passieren soll. Und das wäre natürlich dann ein Neubau. Wir schätzen trotzdem die Tradition unseres alten Schauspielhauses hoch. Aber in der Innenstadt einen kulturellen Neubau zu leisten, das kann nicht falsch sein. Die Perspektive ist noch nicht ganz klar, aber immerhin sind nun im Sondervermögen für die Stadt Chemnitz 40 Millionen eingestellt, die sowohl der Sanierung des Opernhauses als auch dem Start von Sprechtheaterbühnen im Zentrum dient.
Und ich habe Sie das gefragt, also auch schon das mit dem Stadtrat und mit SPD-Stadtrat Detlef Müller, also bewusst auf so einen Konfliktaspekt hingefragt, weil es beim Kulturhauptstadt ja genau auch um solche Dinge ging, also schon seit der Bewerbung, dass Sie wirklich die Konflikte der Stadt thematisiert haben, die Stadt als, wie wollen wir es nennen jetzt, als Paradebeispiel, als Labor, als Ernstfall der Demokratie?
Ja, das ist tatsächlich so. Wenn ich vorhin geschwärmt habe, dass die Kulturhauptstadt so gut nachwirkt, natürlich reifen nicht alle Blütenträume. Wenn man ein Bilderbuch malen würde, würde man sagen, naja, Kulturhauptstadt und jetzt gibt's eigentlich gar kein Überlegen mehr. Alle haben das Glänzen in den Augen und endlich dürfen wir Geld ausgeben, um ein Schauspielhaus neu zu bauen. So ist es auch nicht eingetreten. Es gilt schon weiter darum zu kämpfen, auch mit der Kultur dabei zu bleiben. Aber ich will ja auch gar nicht wissen, wie denn die Situation wäre, wenn wir die Kulturhauptstadt nicht gehabt hätten. Ich glaube schon, dass das Grundrauschen, das Bekenntnis zur Kultur wesentlich gesteigert ist gegenüber dem Vorfeld der Kulturhauptstadt. Das heißt ja leider noch nicht, dass im Einzelfall jede Entscheidung gelingt, besonders wenn sie tatsächlich eben mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden ist. Aber hier ist wieder zu lernen. Es ist ein Weg und wir werden Kraft investieren, diesen zu beschreiten.
Ich habe die Faust gesehen gerade über diesem Tisch. Es ist ein Weg. Nun hat es für dieses Ausnahmejahr bei all diesen Projekten ja, ich nenne es mal, nicht ich nenne es, sondern unser Kollege Michael Bartsch hat dieses Wort benutzt, hat es einen besonderen Betreuungsschlüssel gegeben, von dem Kommunen ja sonst nur träumen können. Und das ändert sich ja nun wieder.
Ja, die Kulturhauptstadt, und das muss man offen sagen, ist wirklich mit einer sehr guten Förderung versehen gewesen. Das ist ja eine Finanzierung, die sich sowohl die Stadt selbst leisten muss, das hat sie getan, sie hat die Mittel eingesetzt, als auch der Freistaat Sachsen und auch der Bund dort Mittel hineingibt. Die werden mit etwas über 100 Millionen beschrieben. Und das ist schon ein Geschenk. Und ich glaube, es ist aber eben auch gut eingesetzt worden. Das setzt sich in dieser Art und Weise nicht fort. Dennoch gibt es diesen sogenannten Legacy-Prozess. Etwas weniger Mittel, aber sie sind vorhanden, um auch wirklich nachvollziehbar Dinge in die Zukunft zu führen, die während der Kulturhauptstadt entstanden sind. Ich glaube, das wird sich besonders ab dem Jahr 2027 zeigen, denn jetzt in 2026 ist zum Beispiel unser Theater der Welt so eine Art Erbe, Legacy der Kulturhauptstadt. Konkretere Dinge wie das Kosmos-Festival und viele andere Dinge, die so einen Aufschwung genommen haben, die werden bleiben, die werden gepflegt und besonders ab 2027 dann auch gut sichtbar sein.
Ja, aber auch in jetzt schon diese 123 Mikroprojekte der Zivilgesellschaft, die da zusammengekommen sind, gefördert werden. Wir sprechen hier bei MDR Kultur trifft, habe ich hier zu Gast den Generalintendanten der Städtischen Theater Chemnitz, Christoph Dietrich. Und wie der Zufall will, haben wir ein Stück von Bach jetzt hier. Und zwar hören wir die Trompete von Ludwig Güttler. Christoph Dietrich ist hier bei MDR Kultur trifft, der Chemnitzer Intendant und Musiker. Christoph Dietrich, hat eine Tuba eine Seele?
Oh ja, die hat sie. Sie verbindet sich mit dem Atem und mit dem Spieler. Ich glaube, die Tuba ist ein ganz wunderschönes und wichtiges Instrument.
Und Ihre Tuba, wenn Sie die nun gar nicht mehr angucken?
Na, gar nicht, stimmt ja nicht. Ich nehme sie schon gelegentlich zur Hand an hohen Festen, Feiertagen, sage ich immer, passiert das. Und jetzt habe ich da auch einen neuen Grund, unser erstes Enkelchen. Und das möchte ja auch wissen, wie Instrument des Großvaters klingt.
Wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie ja manchmal mit der Robert Schumann Philharmonie dann als Tubist auch zu tun, ne?
Ja, das ist mir eine große Ehre. Wir haben eine Veranstaltungsreihe, das musikalische Picknick. Und da werden alle möglichen Kammermusikstücke gespielt, besonders auch ausgefallene. Ne? Also Bratschen spielen dort in großer Formation gemeinsam oder Saxophonquartett. Und dort bin ich immer wieder eingeladen worden und bin dann zu der Ehre gekommen. Das empfinde ich wirklich so, mit einem Saxophonquartett, mit einem Streichquartett und meiner Tuba gemeinsam zu spielen. Das habe ich immer sehr genossen.
Die Tuba ist das tiefste aller Blechblasinstrumente. Sagt das was über Sie? Also nicht Trompete, nicht Posaune, sondern die dunkle, die tiefe Tuba, die, ich dichte ein bisschen, die mehr weiß von den Abgründen der Welt.
Ja, ich glaube, Sie können da recht haben. Immer wenn ich auch so gefragt werde, wenn junge Menschen anfangen, ein Instrument zu lernen, was ist denn das Wichtige, wie sucht man das Instrument aus? Dann ist meine Antwort, jeder muss mit dem Klang, den er dort erzeugt, etwas anfangen können, er muss ihn begeistern. Und ich glaube, das ist bei mir auch so, die Tiefe ja, und Tiefe bedeutet meistens auch Wärme im Ton. Das ist einfach so. Ne? Man kann eigentlich mit den tiefen Tönen gar keine Eskalation oder so darstellen. Dafür sind Mittelstimmen, hohe Stimmen da. Ich glaube, das ist das, was mich begeistert hat, was ich immer noch sehr liebe.
Und das war ein gutes Stichwort, Instrument lernen. Sie haben ja bei einem sehr berühmten Meister gelernt, bei Ludwig Güttler, einer Meisterklasse studiert. Wie stand der damals zur Tuba? Wie hat er die gesehen?
Ein unglaubliches Vorbild, der Ludwig Güttler, für mich. Und natürlich bin ich nicht Trompeter. Und er ist Trompeter und seine direkten Schüler waren Trompeter. Aber wir waren mit dem Quintett bei ihm. Und er hat die Musik neben seinem Instrument ja immer als eine Gesamtfunktionalität gesehen. Also ich konnte dennoch neben dem eigentlichen musikalischen Unterricht, den wir bei ihm genossen haben, bläserisch von ihm profitieren. Er hat eine ganz, ganz hervorragende Blechbläser Technik, die er auch vermitteln konnte. Natürlich differiert die etwas von einem kleinen zu einem großen Blechblasinstrument, aber alles, was die Luftführung angeht, Artikulation, also gewisse physiologische Vorgänge, das konnte ich von ihm lernen und er hat, glaube ich, jeden Musiker, jede Musikerin geschätzt, die sich wirklich mit Werf und innerer Energie, mit innerem Feuer eingebracht haben. Ob das nun die Flöte, die Trompete, die Tuba war, das hat er schon geschätzt.
Und hat er später nochmal was dazu gesagt, dass sie dann mit ihrem inneren Feuer nicht mehr die Tuba gespielt haben oder nur noch so ganz wenig an hohen Feiertagen, wie sie sagten, sondern Intendant geworden sind?
Ja, er hat es nicht direkt zum Ausdruck gebracht, aber wir sind dann auch mit seiner anderen Profession, dass er ja auch immer ein Kulturmanager, ein Kulturpolitiker gewesen ist. Man muss das so sagen, dort sind wir in Kontakt gekommen, als ich dann bei der Elbphilharmonie Intendant war. Er Kultursenator im Sächsischen Kultursenat, spielte er eine so wichtige Rolle für mich auf diesem Gebiet, was also weniger mit Noten zu tun hatte, dass ich heute sagen muss, wenn es Ludwig Güttler damals in seinen Einsatz nicht gegeben hätte, wäre die Elbphilharmonie heute gar nicht mehr da. Also auch dort ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit unter Verzicht der jeweiligen Instrumente.
Und er war ja der deutlich ältere Meister. Nun sind Sie selber gerade 60 geworden.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl?
Ich war gespannt auf das Gefühl, ob das wie eine Schwelle passiert, ob das irgendwie einen Bruch darstellt. Ich habe das nicht erlebt. Mir geht es weiter sehr gut. Dennoch gibt es so Punkte auch des Rückblicks und der Berührung, wenn man aufrichtig überrascht wird mit Gratulationen und Geschenken, egal ob das jetzt im Kollegenkreis war oder in der Familie. Man erlaubt sich dann plötzlich, das auch mal zuzulassen, dass man da so gewürdigt wird. Das fällt mir, glaube ich, sonst nicht ganz leicht. Das war was ganz Tolles und ich freue mich drauf, auch so ein bisschen zu schauen, naja, es gibt schon etwas, auf das du zurückblicken kannst, was eine Autorität in sich trägt, auf die man sich einfach auch mal ein Stück weit zurückziehen kann. Das ist vielleicht eine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ansonsten habe ich keine Schallmauer durchbrochen.
Und Sie sind aber ja auch schon unabhängig von Ihrem 60. Sehr ausdrücklich gewürdigt worden. Sie sitzen hier vor mir in Ihrem Jackett mit Ihrem großen Orden, der in der Praxis sehr klein ist.
Tatsächlich, ich habe im letzten Jahr die Sächsische Verfassungsmedaille verliehen bekommen vom Landtagspräsidenten. Das ist eine Ehrung, die sich für über das berufliche hinausgehendes Engagement wird die verliehen. Bei mir war es besonders der Einsatz für die kulturelle Bildung und natürlich auch für das Gelingen der Kulturhauptstadt, was ja mit meinem eigentlichen Beruf als Intendant nur bedingt etwas zu tun hat. Auch das hat mich sehr berührt, dort in einer Reihe zu stehen mit anderen Trägern dieser Medaille, ob das jetzt Christian Thielemann war, der schon die verliehen bekommen hat, oder auch Kolleginnen und Kollegen aus unserem Landesverband des Bühnenvereins. Ja, das vielleicht auch mit einem gewissen Alter verbunden, dass man da hinkommt, wo man sowas erleben darf, auch öffentlich gewürdigt zu werden. Ja, ich habe mich gefreut.
Ja, und es ist schön, dass Sie die also uns so wichtig genommen haben, dass Sie die also da oben im Knopfloch am Revier tatsächlich mit uns, also zu uns mitgebracht haben. Rummelplatz. Ja. Sie spielen in der Oper eine Zusatzvorstellung von Rummelplatz, die ist auch wieder ausverkauft. Da haben Sie mit Ihrem Theater, mit der Oper also auch richtig was beigetragen zur Kulturhauptstadt, was hingekriegt, kann man das so sagen, haben so richtig so eine... Also wenn man sich daran erinnert, was so große Ereignisse waren bei der Kulturhauptstadt, dann hatte ich den Eindruck, dass Rummelplatz immer so auf der kurzen Liste der Dinge draufsteht, auf der Shortlist der Dinge, die also wirklich eine Ausstrahlung hatten.
Ich glaube, das darf man so sagen und darf man auch einen Stolz entwickeln dafür. Rummelplatz ist ein Glücksfall, ein Theaterwunder, ein Opernwunder, weil dort wirklich alle Zutaten, die zusammengekommen sind, nicht einfach nur ästhetisch berühren oder belehren, sondern die Identifikation der Menschen berührt. Allein das Glück zu haben, einen Autor aus der Stadt zu haben, der ein solches Kunstwerk hinterlassen hat, was ja posthum erst entdeckt wurde, was auch noch nicht so verbreitet war, dass es nun eine Wiederholung gewesen wäre, es aufzurufen, das in eine zeitgenössische Oper zu gießen und dann regelmäßig dort Leute zu begrüßen im Opernhaus, die einen ansprechen und sagen, wissen Sie, mein Vater war damals auch bei der Wismut AG, mein Großvater, ich weiß nicht, ich selber bin dort und dort groß geworden. Und das ist ja unglaublich. Und übrigens, so war's. Ich habe nie gedacht, dass Oper das einem so erzählen kann. Das ist ein ganz großes Glücksgefühl. Wir haben insgesamt schon 6 Zusatzvorstellungen gespielt, alles ausverkauft. Wir übernehmen das Stück in die neue Spielzeit. Und man überlegt natürlich auch, was sind denn wirklich die Geheimnisse, die dahinterstehen, wenn man Menschen so erreicht, wie kann man die auch auf neue Projekte übertragen. Aber zunächst wirkt erstmal Rummelplatz.
Genau, aber der Rummelplatz als Modell, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf, aber erstmal noch so ein paar Eckdaten. Also klar, nach dem Roman von Werner Breunig, Musik Ludger Vollmer, Libretto ja auch Jenny Erpenbeck, Regie Frank Hilbrich und dann eine Uraufführung in einem mehrteiligen Projekt mit Konferenzschreibwerkstatt. Dann gab es eben noch den Oper Award der Fachzeitschrift Oper in der Kategorie Festival, den also auch schon die Salzburger Festspiele bekommen haben. Mit diesem Betreuungsschlüssel im Kulturstadtjahr konnten Sie das also als Paketlösung präsentieren. Ich habe das schon angedeutet, hier ebenso mit Konferenz und Schreibwerkstatt. Wollen Sie noch mal ganz kurz sagen, was haben Sie da alles drumherum gemacht?
Ja, das ist tatsächlich so eine Art, aus meiner Sicht, klassisches Kulturhauptstadtprojekt, dass es eben nicht nur darum ging, irgendwie auf einer Bühne einen Tanzteppich zu legen und dann da einen schönen Abend zu machen, sondern Menschen sehr intensiv in Kunst und Kultur hineinzuziehen. Der allererste Start war schon eine Schreibwerkstatt, denn Werner Breunig ist einer derjenigen, die mit dem Bitterfelder Weg greift zur Feder, Kumpel, stammt vermutlich aus seinem Mund, aus seiner Feder. Einfach das selber machen, die Teilhabe in der Kunst seiner Zeit im quasi sozialistischen Realismus und in der wichtigen DDR-Zeit mitgeboren haben. Und diesen Gedanken haben wir aufgegriffen und haben das versucht zu europäisieren. Wir haben unsere Partnerstadt Wutsch dazu genommen.
Kann ich ganz kurz unterbrechen, ja, weil Sie sagten, in der wichtigen DDR-Zeit, Sie haben ja auch den Bitterfelder Weg so vorausgesetzt. Wie meinen Sie das mit der wichtigen DDR-Zeit?
Wichtig vielleicht negativ konnotiert, dass Sie ja durch das berühmte Plenum der SED auch zu Rückschritten, zu gewissermaßen Verbannungen, Restriktionen von Kunst und Künstlern geführt haben. Werner Breunig ist einer dieser Menschen, die daran zerbrochen worden sind. Sein Roman, den wir hier auf die Opernbühne gebracht haben, ist regelrecht verboten worden. Er ist daran zerbrochen, als Alkoholiker geworden und nicht viel später auch verstorben. Wichtig also, muss man konnotieren hier mit dem negativen Vorzeichen.
Genau, damit haben wir den Kontext und dann hatten Sie gesagt, okay, und dann sind wir losgegangen und haben internationale Partner, da waren wir.
In Ustinat-Labem, in Wutsch und haben dort Menschen gesucht, die autobiografisch schreiben würden über sich, über ihr Leben in einer Gesellschaft, in einer Arbeitswelt, mit dieser Grundidee greift zur Väterkumpel oder greift zur Väterbürger. Und das ist sehr gut gelungen. Da ist eine große mehrsprachige Publikation daraus geworden, zu meiner großen Freude. Und dort wirkt die Kulturhauptstadt nach. Kamen die Damen und Herren an und sagten, dürfen wir diesen Titel übernehmen? Greift zur Väter Chemnitz. Wir wollen zusammenbleiben. Wir wollen weitermachen. Wir wollen weiterschreiben. Wir wollen uns literarisch austauschen auf ganz unterschiedlichem Niveau. Das war der erste Startpunkt. Und die Konferenz hat auch einen wesentlichen Beitrag geleistet um das Premierenwochenende herum, wo wir ganz, ganz viele Aspekte beleuchtet haben in Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz und anderen Einrichtungen, natürlich zur Biografie von Werner Breunig, zu Lebensrealitäten der Wismut AG, des Uranabbaus im Erzgebirge, zu den politischen Realitäten, selbst bis hin zu physikalischen Überlegungen, was eigentlich mit dem Atom los war oder was es auch heute bedeutet. Das hat auch sehr viele Menschen interessiert. Wir hatten dann auch Veranstaltungen, so Matineen, die wir ja in Chemnitz glücklicherweise an Originalschauplätze verlegen konnten, an den Stammsitz der Wismut AG im Stadtteil Sigmar, die auch völlig überrannt waren. Also wir waren noch nie dazu genötigt, Matinee-Einführungen doppelt und dreifach zu spielen, weil die Neugier auf die Behandlung dieses Themas so ein Brennen in den Menschen verursacht hat. Und dabei muss ich Ihnen sagen, ich hatte am Anfang wirklich Sorge. Mir war klar, dass das ein unglaubliches literarisches Werk ist, Rummelplatz. Aber das sind 700 Seiten fließender Prosa.
Genau, und das in der Prosa, Oper unterzubringen.
Ja. Ne? Ja. Das Wunderwerk hat natürlich Jenny Erpenbeck vollbracht, das tatsächlich zu kondensieren. Aber auch der Titel Rummelplatz, ich habe meinem Marketing gesagt, ihr müsst irgendwas tun. Die Leute denken doch, das ist was wie Lilium von Horvath oder so. Wir müssen es erklären, was es ist. Und es hat geklappt.
Und die Frage, die ich dahinter habe, ist, was man davon lernen kann. Also Sie sind ja in Sachsen im Bühnenverein eng mit anderen Theatern. Es soll da viel Austausch geben. Sie sind lange der Vorsitzende vom Bühnenverein in Sachsen gewesen. Denken Sie, dass diese Rummelplatz-Erfahrung etwas ist, wovon Sie zusammen mit anderen lernen können? Was könnte das sein? Also finde einen Stoff, der in der Region unter die Haut geht. Bühne allein reicht nicht. Mach es ein Ereignis mit vielen Anschlüssen. Was könnten da so Modellaspekte sein?
Ja, ich glaube, es sind zwei Modellaspekte, die man sehen kann. Das eine ist die sehr dichte Vorbereitung, Verbreitung, Anbahnung. Die war uns ja wirklich auch durch die Finanzen der Kulturhauptstadt ermöglicht. Wir können nicht aus unseren Mitteln heraus immer eine Schreibwerkstatt, eine internationale und ein internationales Symposium ausrichten. Das war natürlich ein Geschenk, dass wir das tun konnten. Und es hat seine Wirkung gezeitigt. Das kann man lernen. Und das Zweite ist wirklich die Suche, dass die Schnittpunkte von Stoff, Ästhetik von den Künstlern etwas mit dem Leben der Menschen zu tun hat. Das muss nicht immer historisch sein. Das ist ja in diesem Fall ein Glücksfall gewesen, dass das so ist. Das geht manchmal auch um Geschlechtergerechtigkeit oder um sexuelle Übergriffe. oder irgendetwas anderes, vielleicht auch etwas Positives, was diesen Nukleus bilden kann, der die Menschen aus ihrer Lebenswirklichkeit direkt berührt. Das ist, glaube ich, die weitere Lehre.
Hm. Und es könnte ja alles so schön sein, wenn es nicht so viel Geld kosten würde. Und wir haben über die Situation beim Schauspielhaus gesprochen, wo es um Mittel aus dem Sondervermögen geht. Abgesehen davon, die Theater in Sachsen, die funktionierende Häuser haben, anders als Sie, senden ja auch in letzter Zeit so Mayday, Mayday. Ja, also das kriegen Sie ja sicher auch mit. Na klar kriegen Sie mit. Also Bautzen ist finanziell leckgeschlagen. Bei der Leipziger Oper gibt es Rechnungen, die auf Bankrott zulaufen. Görlitz, Zittau wollte seinen Gerhard Hauptmann-Namen an einen Sponsor verkaufen. Wie schätzen Sie aktuell da die Situation ein? Weil das klingt ja immer ziemlich alarmiert. Ist es dramatisch?
Ja, ich glaube, die Situation ist wirklich dramatisch. Wir haben ja viel Erfahrung in Sachsen und vielleicht auch in der Bundesrepublik mit fehlenden Finanzen für die Kultur. Nun hatten wir gerade in der Zeit ab 2018 in Sachsen eine relativ glückliche Phase, gerade auch durch das Engagement des Freistaates mit dem sogenannten Kulturpakt, dass es den Häusern möglich war, aus diesen leidigen Haustarifverträgen rauszugehen. Und jetzt müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Ausstattung der Kommunen wirklich dramatisch ist. Also wir reden noch gar nicht über kommende Doppelhaushalte, auch die laufenden brechen immer wieder zusammen im zwei- und dreistelligen Millionenbereich. Dort kann man hingehen und sagen, wir sind es doch, die von der Kunst, bitte bezahlt das, wir sind der Kitt der Gesellschaft, leistet das. Aber leider wird es so nicht funktionieren. Wir müssen neben der Darstellung der Wertigkeit von Kunst und Kultur uns auch auf Augenhöhe mit allen anderen Lebensbereichen bewegen. Im Nahverkehr wird gekürzt, ganz aktuell in den Städten, auch wie in Chemnitz oder andere Dinge, die dort passieren. Natürlich werden wir darum kämpfen, dass das Mögliche bleibt, besonders Strukturen erhalten bleiben. Aber das wird nicht einfach und der Alarm ist sehr, sehr ernst gemeint.
Und Strukturen erhalten bleiben heißt zum Beispiel also keine Häuser zumachen, keine Sparten schließen oder in Ihrem Fall auch nicht alles in einem Haus zusammenlegen. Solche Dinge sind strukturell. Und dazwischen wie ein Wunder, Theater der Welt in Chemnitz, Deutschlands größtes internationales Festival für zeitgenössische Bühnenkunst. 31 Gastspiele in 18 Tagen, über 50 Vorstellungen. Ist das so wie zwei Premieren am Tag?
Ja, statistisch ist das so. Und jede davon ist ja eigentlich eine europäische Erstaufführung. Also das sind ganz wunderbare Dinge, die dort kommen, von Australien über Indonesien, Afrika, Südamerika, Kanada, überall her, aus der gesamten Welt. Und das gefällt mir schon, wenn Sie sagen, es ist so wie ein Wunder. Wir empfinden es auch so. Auf der einen Seite ein bisschen mit Adrenalin im Blut, denn organisatorisch muss das natürlich auch noch gelingen. Aber so wunderbare Kunst in die Stadt zu bringen und auch das Publikum schon an der Seite zu haben, das ist schon ein Geschenk. Also ich hoffe, wenn das Wetter da noch so ein bisschen schön wird, dass da wirklich so Festivalfieber ausbricht, dass man mehrere Dinge am Tag sehen kann, auch in unserem Festivalzentrum sich zwischendurch aufhält und dann irgendwie feststellt, dass die Welt eigentlich nur unzureichend die Kunst abbildet.
Und Sie hatten diesmal, also bei dem Festival, diesmal ein internationales Kuratorinnen-Team, wo es sonst das Intendantenprinzip gab. Wie finden Sie das als Intendant?
Für mich ist das ein Glücksmoment, dass Stefan Schmidtke diese Idee
Stefan Schmidtke, der Geschäftsführer der Kulturstadt.
Mhm. Genau, diese Idee hineinbrachte und wir die sofort aufgegriffen haben. Dort entsteht eine Authentizität in der Wahrnehmung der Kontinente und der Weltregion, wie man sie ja von hier aus Chemnitz heraus nie leisten könnte. Es werden immer Momentaufnahmen, die richtig oder falsch sein können, über das, was im Senegal, in Indonesien und in Australien gerade als neu und wichtig empfunden wird. Und allein schon, dass diese neuen jungen Leute regelmäßig bei uns in Chemnitz waren, sich die Stadt angeschaut haben, berichtet haben dem Publikum, was sie eigentlich tun, was sie hineintragen möchten in diese gemeinsame Kuratierung. Das ist, glaube ich, etwas, was man aus dem ja, aus der Historie des Festivals gar nicht mehr rausbringen wird. Also ich überlege die ganze Zeit, ob das für den Folgejahrgang möglich sein wird, zu einem Ein-Personen-Intendantenmodell zurückzukehren. Es ist so überzeugend und ehrlich und aufgeschlossen, dass es eins der strahlenden Momente des gesamten Festivals sein wird.
Was haben Sie von den Sachen, die jetzt auf dem Programm stehen, schon gesehen? Also eventuell auf Video gesehen oder?
Auf Video alles. Wir haben natürlich die Kuratierung begleitet, weil wir ja auch daraus organisatorische Dinge und so weiter bereits ableiten.
Das muss ja irgendwie reinpassen, genau, in deswegen, Ihre Häuser.
Genau,
ja.
Deswegen gibt es auch die Festivalintendanz und das muss organisatorisch sehr gut aufgebaut sein. Die Festivalintendanz bedeutet eben hier, den Kuratoren und Kuratoren die künstlerische Arbeit zu ermöglichen, aber sie eben am Ende auch zusammenzuführen. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Es gibt Produktionen, da bin ich jetzt schon drauf gespannt, sie live erleben zu dürfen, weil sie selbst im Videostream so berührend waren oder auch als herausfordernd zu erkennen waren.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Nkoli, eine Oper, die aus Südafrika zu uns kommt, komponiert von Philipp Miller. Die hat zwei ästhetische Momente. Das eine kommt aus dem sogenannten Voguing-Style, der sich so an Markenkleidung, an Markengegenständen orientiert, über Mode, eine Differenzierungsbewegung, eigentlich so aus der Club-Szene herausbringt und auf der anderen Seite wirklich eine Oper ist. Nkoli ist ein queerer Aktivist aus Südafrika, der schon verstorben ist. Seine Lebensgeschichte wird dort in Teilen erzählt und da bin ich wirklich gespannt über diese Mischung von völlig unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Kunstbereichen, die auf unserer Opernbühne, wo sonst Nussknacker und Rummelplatz stattfinden, jetzt plötzlich dort 700 Leute rocken soll.
Ja, ich sehe ihr Kopfschütteln dabei. Und mir ist tatsächlich auch aufgefallen, weil es eben tatsächlich Sachen sind, also da ist kein Hamlet dabei, da ist keine La Traviata dabei, da ist kein Godot dabei. Dafür viele Formate, die ihren Stoff irgendwie selbst entwickeln, Performances, dokumentarische Arbeiten, Mitmachsachen, begehbare Installationen. Das ist ja auch ein Trend an deutschen Stadttheatern, dass man sowas mehr macht, aber das ist tatsächlich, fällt Ihnen das auch so auf, dass es so anders ist tatsächlich formal?
Es ist eine gute Mischung, die dort entstanden ist. Es gibt sowohl das klassisch betrachtende Format als auch Räume, die wir gesucht haben, wo die Künstler aus Japan oder aus Iran, haben wir sogar Gäste da, wo eine Durchmischung mit dem Publikum zum System gehört. Aber es gibt auch die betrachtenden Elemente. Was mir persönlich sehr aufgefallen ist, dass ein Schwerpunkt rings um die Welt so Identifikation, Identität, Suche nach sich, nach den Spuren, die Eltern, Großeltern einem mitgegeben haben, besonders natürlich auch aus kolonialen Texten, das ist ein Schwerpunkt über die Kontinente. Das finde ich hochspannend, denn es ist letztendlich ja auch etwas, was uns hier in Deutschland und in Chemnitz berührt. Wo kommen wir eigentlich hin? Was sagten uns das für unsere weitere Entwicklung? Sehne ich mich noch etwas zurück? Will ich es ändern? Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, wo kommen wir her? Also insofern passt der Rummelplatz ja tatsächlich auch sehr dazu in diese Entwicklung. Das war MDR Kultur trifft mit dem Generalintendanten der Städtischen Theater Chemnitz, Christoph Dittrich, Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche kommt Dominik Intelmann. Dominik Intelmann ist Humangeograf und Sozialwissenschaftler in Chemnitz am Forschungsbereich Offener Prozess, Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex in Sachsen, arbeitet dort an einer Studie zu den sogenannten Baseballschlägerjahren der 90er Jahre. Dankeschön, Christoph Dittrich.
Ich danke.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.